SRF 3 Fokus.
Mein Name ist Anna Meyer und mir vis-à-vis sitzt ein Mann, der in der ganzen Schweiz sehr bekannt ist. Seit über 30 Jahren spielt Marco Rima auf der Bühne das Alpenkalb, überdreht, lustig, mit einer urkomischen Mimik. Ihm scheint gar nichts heilig zu sein, hat man das Gefühl. Er macht auch Witz auf Kosten von Minderheiten, Religionen, sogar von seiner eigenen Frau. Damit polarisiert er. Das will er auch. Warum? Und wer ist der Mann hinter dieser ewig lustigen Maske? Gibt es da Seiten, die wir noch nicht kennen? Das werden wir herausfinden in dieser Stunde Fokus. Hoi Marco.
Salut Anna.
Wir sind uns in den letzten 15 Jahren zwei, drei Mal begegnet, haben uns immer «du» gesagt. Wir bleiben beim «du», wenn es für dich okay ist.
Finde ich super.
Gibt es Situationen, wo du lieber gesiezt wirst?
Nein, das ist mir eigentlich gleich. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Siezen finde ich dann lässig oder bevorzuge ich dann, wenn gewisse Leute grenzüberschreitend daherkommen. Also wenn sie mir Riemen sagen oder «Hey, du da» oder «Komm, mach jetzt mal und unterschreibe» oder «Erzähl einen Witz», dann finde ich eigentlich Siezen etwas Tolles. Und ich bin extrem in einer Du-Gesellschaft aufgewachsen, aber immer auch mit dem Aspekt, dass man einander eben erst recht respektiert, weil das Du auch eine gewisse Verantwortung birgt.
Ich habe vorhin gesagt, 30 Jahre stehst du auf der Bühne, man weiss sehr viel über dich. Was weiss man nicht?
Dass ich mich mit der Philosophie auseinandersetze, mit dem Sinn des Lebens. Nein, ich glaube, ich bin wirklich das, was ich bin. Und ich sage immer, wenn man auf Bühne steht, dann muss man sich zeigen, wie man ist. Also die Wahrheit ist wichtig. Selbst wenn ich Geschichten erzähle, die auch überhöht sind, dann haben sie immer auch etwas mit mir zu tun. Und in dem Moment können die Leute adaptieren, lachen oder sich selber auch erkennen. Und natürlich erfordert das Programm zu schreiben, wo viel gelacht wird, sehr viel Ernsthaftigkeit, weil man sich natürlich auch mit Themen auseinandersetzt. Und du hast das vorhin richtig gesagt. Es gibt zwischendurch Inhalt, wo natürlich dann sehr polarisiert. Das merkt man jetzt auch beim Film «Achtung, fertig, WK», was dann heisst «unter Gürtellinien» oder «versauter Humor». Das sind aber Sachen, wo ich den Zeitgeist aufgreife. Und wie gesagt, ich sage auch im Programm, ich bin viel weniger versaut, als die Leute auch meinen. Ich bin vielleicht moralisch ein bisschen flexibler, aber ich setze mich mit diesen Sachen auch auseinander und wir diskutieren dann auch sehr intensiv, ob man das bringen kann oder nicht. Also dort, wo es meine Gürtellinie ist, wahrscheinlich für jemanden, der sehr traditionell katholisch lebt, natürlich sehr weit unten.
Aber kann man mit dir über Humor diskutieren oder über deinen Humor diskutieren?
Auf jeden Fall, natürlich.
Wenn jetzt jemand sagt, ich finde dich nicht so lustig, wie reagierst du?
Völlig okay. Ich bedauere auch, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es auch politisch korrekt tut und auf der anderen Seite aber auch einen Haufen Wortgut, die wir hatten, eliminiert.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Wort, ich habe es aufgegriffen, Ottfried Preußler hat die kleine Hexe gehabt. Und da hat man die 10 kleinen Negerlein, weil Neger ist ja nicht mehr konform, hat man ausgewechselt durch Messerstecher. Das ist ja völlig absurd. Oder dass man Stiefelwichsen nicht mehr sagen darf. Und Wichsen ist eben auch ist ein Verb, das für etwas steht. Das könnte man auch sehr lustvoll in der Schule auch aufgreifen, wo man den Schülern sagt, ja, lachen nur. Oder auch das Wort Ficken. Das Wort Ficken kommt aus dem Althochdeutschen Fuck und heisst Reiben, schnelles Reiben. Und natürlich ist das dann irgendwann missbraucht worden für die Sexualität, wie ein Haufen andere Wörter auch, wo ich aber sehr humorvoll, lustvoll auch betrachten, eben Vögel, Pudern, Ficken, was auch immer.
Und ist es ein Drang, dass du die Wörter musst sagen?
Genau.
Kommt einem fast ein bisschen so vor,
ja,
wenn man dir das so zuhört.
Das ist richtig. Weil es mich eben provoziert oder weil mich gewisse Leute eben herausfordern, von meiner Sicht aus sehr scheinheilig mit dem umgehen.
Also du tust gerne Leute vor den Kopf stoßen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das mache ich sehr gerne. Vor allem, wenn sie mich vor den Kopf stoßen und mir unterstellen, eben ich sage versaut oder sehr einfach vom Gemüt oder was auch immer. Mit dem lebt man natürlich.
Aber wenn jetzt jemand sagt, wenn er dein Programm «Humor Sapiens» schaut, du sagst rassistisch oder sexistisch, was sagst denn du als Antwort?
Das stimmt überhaupt nicht. Also das... Weil ich bin auch kein Rassist und auch kein Sexist. Ich habe Freude an Sex und ich habe auch Freude an Rassen. Und ich könnte es auch nicht verneinen, dass man eine gewisse ich sage mir, in gewissen Situationen gewisse Rassen oder Leute oder Religionen nicht auf den Geist gehen. Islam ist eine wunderbare Religion. Aber die Islamisten, die das missbrauchen, sind einfach Schaufsäckle. So wie die Opus Dei eine Problematik ist für die katholische Kirche. Die katholische Kirche ist ein schöner Glaube. Es gibt auch Buddhisten, die eben nicht nur liebenswürdig durch die Welt gehen. Wenn man Burma anschaut, in Myanmar, mordet Buddhisten Muslim. Aber und weißt, nur ganz kurz, und es gibt die Aung San Suu Kyi, also Friedensnobelpreisträgerin, wo ich sage, das ist sicherlich eine mutige Frau gewesen. Sie kommt aber aus einer Generalenfamilie und hat natürlich auch den Anspruch an die Macht. Zu dem Thema sagt sie nichts. Und das sind natürlich die Sachen, die ich dann erzähle. Ich verändere dort die Welt nicht, aber ich tue einfach für mich als 50-Jährigen die Welt so erzählen, wie ich sie sehe und spüre, ohne dass ich belehren will.
Aber du machst zum Beispiel Witze über Schwarze, über Polen, du hast, über Deutsche, du hast viel Klischees zementieren. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass du dann gesagt hast, ja, du möchtest eben den Leuten zeigen, über was sie lachen, indem dass du am Schluss sagst, ich möchte jetzt kein Albaner sein, der da im Publikum sitzt. Das hast jetzt aber, ich habe dich am letzten Samstag geschaut, hast du das zum Beispiel nicht gemacht?
Nein, ich habe ja mal eine Nummer gehabt zu dem Thema, politisch korrekt. Also, wo ich sage, ich bin Gotthard-Chines, ein Zitronenschüttler, ein Spaghetti-Fresser als Dessiner. Ich habe auch damit gelebt gehabt, dass man mir Cink gesagt hat. Das ist aber auch aus einer Dummheit heraus, weil es hat damals auch Haufen Deutschschweizer gegeben, die das Gefühl hatten, Dessiner sagen Cinken und Italiener. Und haben nicht einmal gewusst gehabt, rein historisch gesehen, seit 1815 gehört das Dessin zu der Eidgenossenschaft. Und die Schweiz gibt es eigentlich erst seit 1848. Das heisst, wir sind alle Schweizer dann geworden irgendwann. Was auch interessant ist, nur so nebenbei, wenn ein Ueli Maurer sagt, oder Dings zitiert von 1291, der Bundesbrief, wir wollen keine fremden Richter. Ja, wer hat in der Schweiz nicht wollen als fremde Richter? Die Habsburger. Das sind aber Aargauer, Zürcher und Luzerner gewesen. Und im Mittelalter hat es einen Haufen Leute gegeben, die haben ist der Horizont bis zum Waldrand gegangen, bis zum Hügel. Und das geht genau ins gleiche Thema. Eine Deutsche, ich meine, heute wird das Thema immer wieder diskutiert. Ich bin mit einer deutschen Frau geheiratet, meine Frau lacht sehr laut darüber. Es ist einfach das Missverständnis, hat alles von der Sprache.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass jetzt die Leute, die kommen schauen, dass die vielleicht gar nicht sehen, dass du das persiflierst, sondern wirklich über die Minderheiten lachen?
Das ist dann natürlich in der Eigenverantwortung von der Leute, die kommen. Ich meine, dort sehe ich mich schon als Kabarettist. Ich hoffe natürlich, dass man mich zum Schluss auch in der Wendung versteht. Wenn das nicht passiert ist, dann habe ich meinen Auftrag schlecht erfüllt. Und natürlich ist es so, dass ein Reizwort kann bei jemandem, also wenn ich Neger sage, kann das bei jemandem in meinem Zuschauerraum sofort so ablöschen, dass er die Nummer gar nicht mehr fertig hört.
Also es gibt Leute, die aufstehen und rausgehen.
Das hat es auch schon gegeben, auf jeden Fall. Und das finde ich aber, das finde ich mutig und auch gut. Also,
aber die missverstehen dich eigentlich, oder? Weil du willst ja genau eben nicht über Schwarze Witz machen.
Nein, das wird, also was heisst, Witz machen, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Kontext. Ich habe jetzt auch mit dem Foski gedreht, das ist ein super liebenswürdiger, breit redender Zürcher, der aber halt Wurzeln hat in Schwarzafrika und der geht total leicht mit dem Thema um. Und wir haben auch innerhalb des Films auch so eine Situation, wo sie sich gegenseitig abschiessen. Da sagt Cedric, der als Schwellschweizer, ich habe gemeint, du sagst, du bist hinter einer schwarzen Maske. Das ist ein riesen Lacher. Und ich finde eben, es ist auch wichtig, dass man über so Sachen lacht. Ich meine, wenn du dir überlegst, mit wie vielen Informationen mir tagtäglich zugeschüttet werden und welches Ventil ist das Beste? Das Ventil vom Humor. Ich finde, es darf nicht primitiv werden. Oder es muss am Schluss muss eine Aussage haben. Da stimme ich mit überein. Aber wie gesagt, ich bin alles andere als ein Rassist.
Trotzdem habe ich das Gefühl, es gäbe die Leute, die bei dir Zuschauer sind, die erstaunt wären, wenn sie wissen, dass du zum Beispiel Mühe hast mit der Ausländerpolitik von der SVP. Ich habe gehört, du seist mal an einer SVP-Veranstaltung aufgestanden und hast gerufen,
Gib mal eine Antwort, du Schafsäckel oder irgendetwas, habe ich gesagt. Ich habe es im Nachhinein bedauert. Es ist auch so, wenn ich ausfällig werde oder so, bedauere ich das meistens, weil ich habe dann ja die Kontenance verloren. Das ist nicht lässig.
Bist du ein cholerischer Mensch?
Nein, aufbrausend, aber nicht cholerisch. Also ich bin mit mir selber sehr aufbrausend, wenn etwas nicht geht. Aber als Pädagoge alter Pädagoge bin ich eigentlich sehr geduldig mit den Menschen. Ich habe Menschen auch gern. Schau, ich sage immer, wenn jemand Lehrer wird werden, muss er vor allem zuerst mal Kind gerne und ich habe mein Publikum gerne und ich habe Menschen gerne. Mhm. Und ich, dort, wo es ungerecht wird, dort werde ich laut und unangenehm. Mhm. Aber es tut mir dann auch leid.
In welchen Situationen flippst du aus?
Ja, eben wie gesagt, die ganzen Kampagnen, die teilweise gefahren worden sind damals von der SVP, die gehen mir dann schon, die schlägt mir auf den Magen. Also wenn ich durch den Bahnhof von Basel laufe und überall sind relativ sehr viele Plakate, damals ist es auch um die Einbürgerung und alles gegangen. Und auch mit dem Minarett, genau, ich weiss noch, mit den Raketen und so. Wo ich auch gefunden habe, das ist ziemlich daneben, so muss es ausgesehen haben, in Köln, schätzungsweise im 36, also ich weiss viel von meinem Grossvater. Und Da tut sich die SVP kein Gefallen, weil ich finde, eine Partei hat in Haufen Bereich sehr gute Leute und sehr gute Ideen. Also das wäre verfehlt. Mir macht auch die SP Kummer, was Kulturpolitik in Zürich anbelangt. Das gehört eben nicht zu mir. Ich bin weder FDP, CVP, SVP oder was auch immer, oder SP. Ich bin ich und ich habe eine Meinung. Und ich ecke scheinbar irgendwie ein bisschen überall an, aber das ist auch okay so. Und,
mit dem kannst du umgehen?
Kann ich auch umgehen. Muss ich auch umgehen. Mhm.
Trotzdem habe ich das Gefühl, es stört dich, wenn Kritiker dich eben in eine gewisse Schublade hinein. Du hast auch schon gesagt, die haben das Gefühl, ich sei nicht der Hellste. Wann kannst du besser damit umgehen, wann weniger gut?
Ich glaube, mit jedem Jahr, als ich älter werde, kann ich das besser, kann ich besser damit umgehen oder das auch ablegen, den Groll. Wir leben in einem Land, wo leider Gottes gewisse Sachen dann entweder nicht gefeiert werden oder man sich zu wenig darüber freuen kann. Wir haben so ein schönes Land, wir haben so eine unglaubliche Freiheit. Wir haben irrsinnige Leute, die ganz toll Sachen machen. Und zwischendurch ist immer das Aber und das ich, sage, ich behaupte immer, also das Mittelprächtige wird dann gefördert oder setzt sich durch. Vielleicht ist das auch natürlich eine komplett falsche Wahrnehmung oder eine komplette Überschätzung von meiner eigenen Person. Aber es stört mich natürlich in dem Moment, wenn man mich auf ein Thema reduziert und eigentlich gar nicht, gerade wenn man in einem Programm war, auf die anderen Sachen nicht eingeht. Ich meine, jetzt in der NZZ in Zürich haben sie über Achtung fertig Charlie einen komplett Verriss gemacht.
Also über Achtung fertig WK. Ja.
Das stört mich nicht im Sinn von, das dürfen wir haben, die Meinung, das ist okay. Aber, und jetzt kommt's Aber, ich verlange einfach auch, dass man auch das Positive beleuchten. Da bin ich einfach Pädagoge. Also für mich fängt es immer zuerst mit dem Lob an. Weißt, ja. Es gibt wunderbare neue Gesichter, neue Schauspieler, Matthias Pritschki oder Amiad, also die weibliche, die muss man... Die muss man einfach erwähnen, dass sie toll sind.
Das Problem nicht drin, dass ihr den Film natürlich auch betrailert. Man sieht im Trailer einen Mann, der seinen Penis in einem Bulle inne hat. Da fragt man sich gerade, muss man das lustig finden?
Also mir, gut, wie gesagt, das ist nicht mein Buch und es ist nicht mein Film. Ich habe aber sehr gerne den Film gespielt und vor allem auch meine Figur als Kommandant Reiker. Ich glaube, man lebt eben heute in einer Zeit, da musst du auch auffallen und außergewöhnlich zeigen, sonst wirkt sie auch nicht mehr. Ich habe gerade mit einem Kinobesitzer letztens diskutiert, der sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass alles, was unter 25 ist, kein Studiofilm mehr geht anschauen. Und er hat es dann oft als kulturelle Arschlöcher bezeichnet. Und da musste ich mich schon wehren, weil ich gefunden habe, hey, hallo, du kannst doch nicht... Die heutige Jugend ist sensationell, aber das Angebot ist gigantisch. Wir haben allein über den Ticket Corner 20'000 Events im Jahr. Und auch die Kinowelt wird immer schneller. Jede Woche 8 Premieren. Ich meine, die Multiplex, das sind wie Fabriken, da geht es rein und raus und man nimmt sich ja gar nicht mehr Zeit. Bienvenue Celestine hat man in der kleinen Kino angefangen spielen lassen. Den hat man aber ein Jahr spielen und hat am Schluss dann 1 Million Zuschauer erreicht. Eben, sich Zeit nehmen.
Macht dir das manchmal auch vielleicht Angst in Bezug auf die Zukunft? Weil du bist ja auch angewiesen, dass die Leute immer wieder kommen. Hast du manchmal auch Angst, dass irgendwann plötzlich die Zuschauer ausbleiben und vielleicht halt zu jemand anderem gehen schauen?
Gut, das ist normal. Also ich meine, jetzt, es kommen junge, tolle Gabarettisten an, wie Divertimento. Ich meine auch Helga Schneider, wo ich finde die genial, wo sich zum Thema 50 Wechseljahre und Schönheits... und wo auch zwischendurch derb ist, aber richtig genial. Das ist auch richtig so und wunderbar. Ich muss schauen, dass ich einfach mein Publikum pflege und vielleicht der eine oder andere kann überraschen, der mich neu entdeckt. Ich meine, wenn du heute eine Umfrage machen und fragen, kennen wir noch Marco Cello, würde es wahrscheinlich ganz Haufen unter den Jugendlichen geben, die keine Ahnung mehr haben.
Marco Cello, das war das Duo, das du mit Marcello Weber kamst. 30 Jahre ist es her, das war Anfang. 1983. Ist übrigens noch spannend, SRF 3 ist auch 1983 entstanden, oder dir das 3 geht es mal. Wir feiern es am nächsten Freitag. Wie hast du dein Jubiläum gefeiert?
Ganz normal, indem ich ein Programm geschrieben habe. Also ich bin nicht einer, der Geburtstag feiert. Oder ich mag den Geburtstag nicht so. Ich finde es einfach toll, wenn ich gute, positive Tage habe und gesund durchs Leben kann gehen kann. Vor allem auch mit einer gesunden Familie. Und mich darüber freue, dass ich nach wie vor eben schreiben und mich produzieren und polarisieren. Und dass die Leute sich nerven oder über mich freuen. Die Mehrheit freut sich. Also
mit dem Marcello Weber hast du keinen Kontakt mehr. Warum?
Ich bedauere sehr. Er hat sich entschieden, dass er den Kontakt nicht will. Und das ist eigentlich, glaube ich, in meinem ganzen Leben der einzigste Mensch, mit dem ich keinen Kontakt habe. Ich habe es 2-3 Mal probiert. Bedauere ich sehr, aber das ist seine Entscheidung. Und das ist okay für mich jetzt. Zeitlang hat es mich wirklich auch beschäftigt. Aber ich glaube, mit dem muss man auch leben. Ich glaube, es ist auch vielleicht auch manchmal gar nicht so verfehlt. Vielleicht auch in der Völkerverständigung, dass man manchmal sagt, weißt du was, wir lassen einander jetzt öfter mal in Ruhe. Aber vielleicht in 50 Jahren trifft man sich wieder und dann kann man miteinander umgehen.
Nagt das an dir?
Das nagt an mir. Ich glaube, es nagt auch heute noch an mir. Aber vielleicht, wie gesagt, in 50 Jahren, 50 Jahre ist ein bisschen, aber 20 oder 30 Jahre sitzen wir dann vielleicht bei einer Tasse Tee zusammen und schieben unseren Rollator vor uns an. Aber wo man dann auch darüber lacht, eben, wir leben in einer sehr schnellen Zeit und wir haben auch ein politisches Gefühl, wir müssen alles immer auf die Reihe klopfen. Es gibt einfach Sachen, die Zeit brauchen. Und es gibt Sachen, und ich glaube, das muss man akzeptieren, die in unserer Zeit, also in unserem Leben, nicht gelöst werden, sondern erst viele Jahre später. Ich meine,
gibt es so Knotenpunkte in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, eben, da brauche ich noch etwas länger, um dich entknoten?
Oh, Jesus Gott, bei mir gibt es ganze Haufen zu entknoten. Ich meine, mir tut es immer wieder gut, auf die Bühne zu gehen und eigentlich zu spüren, dass meine Zuschauer meine Therapeuten sind, die mich dann noch zahlen.
Das habe ich öfters gehört von dir, dass du sagst, quasi, wenn du das Publikum nicht hättest, müsstest du zum Psychiater oder zum Psychologen. Ja. Ich finde aber persönlich, der Vergleich hinkt, weil ein Psychologe, ein guter zumindest, würde sagen, so Marco, das ist unser Ziel und dann trennen sich unsere Wege wieder. Du hast aber seit 30 Jahren das Publikum als Therapeut brauchen.
Ja, weil hätte ich die Chance nicht gehabt, als Kabarettist aufzutreten, ich wäre unerträglich gewesen für mein Umfeld. Es ist ja nicht
aber
so,
woher kommt denn der Drang, weißt, eben dich zu produzieren?
Das muss meine Eltern fragen. Die haben mich irgendwie mit Gen versetzt, wo so sind. Mein Sohn, der Nicola, hat die Gen auch. Ich sehe es bei der Malea, bei der Vierjährigen. Die ist auch so ein Vollgasweibli. Und ja, man hat es oder man hat es nicht. Man sagt, es kann auch nicht Tennis spielen oder nicht, es kann jemand moderieren oder nicht. Und ich bin jemand, der mich immer gerne in den Mittelpunkt gestellt hat. Aber eben mit dem Älterwerden lässt das auch ein bisschen an. Darum auch nicht die Angst, dass ich dann plötzlich ein Publikum mehr hätte. Ich tue mich oft ein bisschen anders orientieren. Ich mache ja immer wieder anders, wo ich nie weiss, ob es Erfolg hat oder nicht.
Du machst sehr viele verschiedene Sachen. Was mir übrigens aufgefallen ist, das Publikum hat so eine Eigendynamik entwickelt. Ich habe irgendwann den Eindruck bekommen, du könntest jetzt auf die Bühne stehen und nichts machen. Und sie würden brüllen vor Lachen. Es hat mich fasziniert, aber gleichzeitig auch fast ein bisschen gängstiert.
Schockiert, ja. Ich sage immer, es ist ja eine Begegnung von zwei Menschen, die bereit sind, sich in Liebe zu begegnen. Also das Publikum und ich. Und wenn der Funke springt, dann gestalten wir miteinander ein obiges Erlebnis. Und irgendwann habe ich es vielleicht so in meine Fantasie können mit einbinden, dass sie sich selber sehen, dass sie sich in mir sehen, dass man so auch befreit dann kann lachen. Für mich ist es schönst, wenn Leute rausgehen und mal befreit gelacht haben und das auch mir dann irgendwann mal schreiben und sagen, es hat mir gut getan. Es geht eigentlich um die 2,5 Stunden einfach mal abschalten, weil auch ich für meinen Teil, ich habe Tage, da geht es mir nicht gut, aber ich habe die grosse Chance, dann das private Mental abzuziehen und auf die Bühne zu gehen und 2,5 Stunden lang etwas ganz anderes zu machen, eben Berufung, nicht Job. Und nachher gehe ich raus und denke, all das, was mich vorhin beschäftigt hat, ist ja gar nicht mehr so schwierig und jetzt kann ich es auch angehen. Mhm. Auch wenn ich mal Krach habe mit meiner Frau, dass sie heimkommt und sagt, du, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das war ja blöd gewesen, vorne so, über so einen Senf streiten oder was auch immer.
Also braucht es da wie Zwischenstation über die Bühne?
Ich kann es unter anderem, also ist manchmal gut, wenn Christina sagt, weißt du was, gehst du jetzt mal laufen oder mach irgendetwas, geh Tennis spielen. Irgendetwas, neu mir das Ventil auftun. Mhm. Und ich hoffe immer, dass ich für Leute auch ein Ventil bin. Also ich finde das irrsinnig, dass die Leute zu mir ins Programm kommen und sich das teilweise antun, aber ich hoffe immer, dass ich ihnen auch etwas mitgebe, wo sie ja, nachher auch wieder motiviert sind, auch anders zu schauen.
Es war noch speziell, als ich dich gesehen habe, jetzt auf der Bühne, habe ich wie in dir den kleinen Bub gesehen. Der kleine Bub, der weißt, so ein Übertemperament hat und eigentlich nur in den Arm genommen werden. Das hast du bei mir ausgelöst.
Ja, also ich sage immer...
Wie viel von dem Bub steckt?
Bei mir ist viel Bub noch übrig geblieben. Also, man sagt ja auch, versucht immer auch das Kind in euch beizubehalten. Und ich bin sehr glücklich, dass ich noch eines, zwei kleine Kinder habe. Es fordert mich eben schaurig raus, dass ich nach wie vor die Spielfreude über die. Ich meine, ich bin heute auch mit meinem Sohn 2 Stunden lang spazieren, der dreht jeden Stein, jeden Schneckli und alles. Er ist 1,5-jährig. Und ich fange das eben auch wieder an. Und die Zeit, die sich nehmen und die Freude und die Lust, das animiert und steckt mich auch an. Und von dem her bin ich natürlich auch ein Lausbub, der auf die Bühne geht. Mhm. Aber eben auch zwischendurch ein bisschen auch bissig und ein bisschen böse und ein bisschen, auch ein bisschen provoziert. Und ich bin so, wie ich bin.
Das ist der Marco Rima, Gast heute im Fokus. Wir reden weiter. Vorher hören wir uns noch ein Stück an, das du mitgebracht hast, nämlich eine Band, die du findest, sei wahnsinnig unterschätzt. Plüsch Pioniere.
Es hat mir niemand gesagt, dass es so harte Zeiten gibt, wo meine Stärke prüft, weil der Druck gängig höher steigt. Ich halte es aus und nehme jede Aufgabe an, auf es manchmal hart ist, minder so uns widerstehen. Ohne Belohnung, ohne jeglichen Profit. Es gibt kein Setup-Ziel, wo mir der Berg auftritt. Ein weit und breit kein Insel, das bitte unterbricht. Kein neues Kapitel in der Geschichte. Hat man das Rad jemals erfunden, wenn ich einen dran hätte. Hätte ich wahrscheinlich nie die Strapazen auf mich genommen. Aber jetzt kann ich Schritt für Schritt meinem Ziel entgegengehen. Alles hat seinen Sinn, auch wenn er niemand kann verstehen.
Pioniere, einer, der die Hoffnung nicht verliert, ich glaube dran.
Pionieren, ein Song von der Plüsch, der Wunsch von meinem heutigen Fokusgast, Marco Rima, er ist Schauspieler und Kabarettist. Ich möchte gerade anschliessen an das Gespräch, das wir vor dem Titel geführt haben. Es sind zwei so extrem verschiedene Welten. Du erzählst von deinem Sohn eben mit dem Steinchen umdrehen, mhm. Also etwas ganz Ruhiges. Ich habe mal gehört, dass du auch klassische Musik los ist auf dem Heimweg. Mhm. Und dann eben die andere Seite, die Trampensau. Mhm. Gibt es manchmal Momente, wo du auf der Bühne rumkommst und denkst, würde ich das eigentlich noch mit 52?
Ich liebe die Bühne, ich muss es wirklich sagen. Ich liebe den Beruf. Nicht über alles. Ich habe eine Zeit lang über alles geliebt, auch über meine Ex-Frau und meine Familie. Heute liebe ich über alles meine Familie. Und die Bühne ist noch eine Geliebte, eine gute Geliebte, aber kommt an zweiter Stelle. Darum will ich auch nie Geliebte oder Geliebte sein. Also Freunde, die eine Geliebte haben von mir, sagen immer, musst du dir überlegen, weil sie leidet und für dich ist sie eigentlich nur eine zweite Wahl. Aber beim Beruf ist es ein bisschen etwas anderes.
Redest du da aus Erfahrung?
Da rede ich aus Erfahrung. Also ich habe mir schon manchmal überlegt, ein Buch zu schreiben zu dem Thema, weil es eben auch... Aber es ist auch wichtig, ich sage, die Verirrungen, die ich erlebt habe. Ich bedauere auch Sachen in meinem Leben, die passiert sind, weil ich jemanden verletzt habe. Aber hätte ich die Sachen nicht erlebt, wäre ich nicht der, wo ich bin. Man fragt mich auch, würdest du etwas ändern? Nein, ich würde nichts ändern, weil sonst wäre ich jemand anders. Und ich sage immer, mit jeder Sekunde, wo du eine Entscheidung triffst, hat das einen Einfluss. Geht der Weg noch jemand anders hin? Wäre ich jetzt nicht da gekommen, könnte ich... ganz fatal gesprochen, jetzt tödlich verunfallen irgendwo, weil das Schicksal, dass er so wollte. Aber Rampensau, ja. Ich bin sehr glücklich, dass ich beides machen darf. Eben, hätte ich die Bühne nicht, es wäre eine Katastrophe. Ich glaube, ich wäre auch unglücklich dann worden in meinem Leben. Ich hatte auch das Glück, ich hatte eine starke Mutter, die auf mich geschaut hat, die es durchgesetzt hat, dass ich noch einmal die 6. Klasse machen konnte. Hätte sie dann das nicht gemacht. Ich weiss nicht, ob ich auf dem Stuhl gefallen wäre. Ich war relativ schwierig unterwegs gewesen, auch als Kleinkind. Ich hätte heute wahrscheinlich Kurpackungen Ritalin essen müssen.
Du hast gerade die 5-6 Klasse erwähnt, wo deine Mami sehr fest interveniert hat, dass mhm. du eben die kannst wiederholen. Mhm. Das war, glaube ich, eine Zeit, in der du einen Lehrer gehabt hast, der dich wollte brechen. Mhm. Was ist dort genau passiert?
Ja gut, ich habe wahrscheinlich auch nicht dem entsprochen, den er sich gewünscht hat oder was auch immer. Und wie gesagt, ich weiss das ja selber noch aus der Zeit, in der ich unterrichtet habe. Du hast oft Menschen, die dir sympathischer sind und weniger. Und Antipathie musst du auch zulassen, dass du vielleicht das auch mal aussprichst und zu einem Kind sagst, los, wir haben ein Problem miteinander, ich mag dich nicht so und ich spüre auch, dass du mich nicht so magst.
Das ist so aber nicht passiert.
Ja, nein, der hat mich einfach dann fertig gemacht und rausgestellt und stundenlang bin ich dann draußen gestanden vor der Tür und habe dann am Unterricht nicht teilgenommen und da habe ich aufgrund von der Wachstumsstörungen ein Knieproblem gehabt. Ich war in der Leichtathletik, dort war er auch noch irgendein Trainer und hat mich komplett fertig gemacht. Oder?
Mhm. Also was heisst das konkret, fertig machen und vor die Tür stellen sind ja nochmal zwei Paar Schuhe?
Ja, dass ich eigentlich so weit war, ich habe Gott sei Dank den Ernst Heller, der ja einer von den ganz berühmten Zirkuspferr ist, das war mein Katechet damals, der hat mir das Leben gerettet, weil ich bin irgendwann dann einmal so am Geländer gestanden, draußen im Schulhaus, also und habe mir überlegt, ob ich gumpen soll. Da war ich 12 gewesen. Und das,
wegen dem Lehrer.
Wegen dem Lehrer. Und das hat mir natürlich schon, also das tut dem auch wahnsinnig leid. Ich habe den viele Jahre später wieder getroffen und ich weiss auch, dass es ist vielleicht auch eben unglücklich gewesen. Vielleicht hat er auch eine schwierige Phase. Ich keine Ahnung.
Ist er sich bewusst gewesen, was er in dir ausgelöst hat? Weißt du, Jahre später?
Vielleicht Jahre später. Man hat ihm damals auch nachgelegt, er soll nicht Lehrer werden. Er ist ja ins gleiche Lehrerseminar gegangen wie ich. Und er ist dann oft im Schulhaus nebentragen ein Lehrer geworden. Und für einen Haufen Schüler hat er vielleicht gepasst. Aber bei mir hat er wirklich zum Glück nicht so viel können beschädigen können. Dass ich dann gebrochen worden wäre. Darum bin ich vielleicht auch jemand, wenn ich merke, jemand wird etwas brechen in mir, dann setze ich Kontra. Ich meine auch in der Armee. Mhm. Ich habe natürlich dann oft mit der Hierarchie gespielt.
Ja, aber ich könnte noch kurz dort bleiben. Oder? Du hast gesagt, der Ernst Heller hat dir das Leben gerettet. Was hat er denn gemacht konkret, dass du eben dann doch wieder den Rang gefunden hast?
Er hat mich in den Arm genommen, hat mich getröstet. Was heute für einen Lehrer teilweise undenkbar ist, weil du musst Angst haben, dass du wegen Pädophilie dann angeklagt wirst. Fassest einen Schüler mal auch härter an und ich mache Grenzen auf, dann hast du das Problem, dass ein Anwalt vor dir... Wir leben in einer total bescheuerten Zeit, aber der hat mich in den Arm genommen. Und ich konnte mich bei ihm ausbrüllen. Und er ist dann heim halt. Und meine Mami hat dann auch gewusst, was da läuft. Mein Vater war eher so, man tut jetzt nicht so hurenblöd.
Ich wollte jetzt fragen, weil dein Vater, der Giorgio, der leider verstorben ist, mit ihm hast du zusammen nachher die Firma gehabt. Er hat viel zusammen geschafft mit dir und mit deiner Marke Margorima. Hat er das gar nicht mitbekommen, wie es dir dort gegangen ist?
Doch, aber er hat selber sehr viel um die Ohren herum gehabt. Es war ja die klassische Situation, wo die Mami daheim am Herd und der Papi geht arbeiten und bringt einfach das dann heim, wo man lebt.
Er hat im Reisebüro geschafft.
Genau, und er war ein irrsinnig toller Mensch, aber teilweise auch überfordert, weil er zwei, dreimal gesundheitlicher Natur Nieren operieren und Schmerzen gehabt und so. Und dann ist natürlich nicht unbedingt lässig, wenn du ein sehr wildes Kind hast, was ich auch war, wo dann auch gerade Begeisterung auslösen plus Probleme in der Schule. Aber wir haben uns interessanterweise dann nach meiner Pubertät immer mehr angefunden. Und ich weiss noch so, in dem Zeitpunkt, wo er mit mir die Firma gegründet hat, beziehungsweise in der Firma war, habe ich ihn als Mann und als Freund kennengelernt. Er ist aber immer mein Papi geblieben.
Aber erst, als ich erwachsen war.
Ja. Und weil ich dann auch gesehen habe, wie streng das ist, Geld zu verdienen, zu sorgen, zu schauen, auch gewusst habe, was seine Sorgen waren. Ein Haufen Sachen, die ich dann angefangen habe, begreifen, weil ich zuerst mal auch in einer Beziehung gelebt habe. Eben, man lebt als Kind in so einem Konstrukt und denkt, die Eltern, die sind auch für einen da und die haben schon mal gar keine Beziehung, sondern die sind in erster Linie für uns als Kind.
Warum ich frage, du hast vorher den Nikolas erwähnt, deinen ältesten Sohn, du hast vier Kinder und hast gesagt, er sei auch kabarettistisch talentiert oder ein bisschen den Klassenklon, um es anders auszurücken. Hast du auch schon gedacht, was wäre, wenn er jetzt auch aneckt mit dieser Art bei einem Lehrer und ich komme es gar nicht mit über?
Das tut er auch. Also ich weiss, dass er auch aufgrund von seinem Naturell auch hin und wieder Schwierigkeiten gehabt hat. Er ist... Ich bin jetzt auch eine liebenswürdige Person, aber der Nick ist vielleicht noch... wie soll ich sagen, noch mehr darauf bedacht, dass die Sachen gut fliessen. Aber der Niki kann schon auch ziemlich dagegen gehen. Und weil ich das eben als Erfahrung auch gemacht habe, in seinem Alter kann ich auf das noch relativ gelassen reagieren und ihm auch zuhören. Also was ich auf jeden Fall versuche zu vermeiden, ihm welche Ratschläge zu geben.
Nein, aber was würdest du machen, wenn jetzt du jetzt merken, der Niki wäre jetzt in der gleichen Situation wie du damals mit 12?
Aha, beim Lehrer, da würde ich eingreifen. Also ich sehe es bei der Malia kommen. Also das ist, entweder hat sie das Glück und sie hat einen lässigen Lehrer. Eben, wie gesagt, ich bin der Meinung, man hat ja den Lehrer die Autorität genommen. Das ist auch so eine ganz blöde Situation. Einerseits sollen sie alles und auf der anderen Seite nichts. Und ich glaube, immer im Zusammenspiel mit einem Lehrer, auch im Gespräch, kann man sehr gut begleiten und sehr viel auch machen. Früher sind die Lehrer, ich weiss das auch, man ist ja heim zu den Eltern mal auch essen und mit dem Kind dort gesessen, hat einem das Zimmer gezeigt. Das macht man ja heute teilweise fast nicht mehr. Aber auf der anderen Seite bist du verantwortlich für einen Haufen Sachen, wo ich sage, es ist in der Hand der Eltern, das ist nicht Schule. Und wenn ich aber würde merken, dass jemand jetzt massiv auf meine Tochter würde so reagieren, dass sie brüllt und eben zuerst reden und dann würde ich aber allenfalls auch zu der Schule ausnehmen oder er hätte ein Problem mit mir. Aber wie gesagt, ich finde, das kann man nicht verallgemeinern. Ich bedauere auch sehr, dass man die Lehrseminarien abgeschafft hat. Ich meine, ein Haufen Leute mit einer grossen sozialen Kompetenz, gerade Kindergärtnerinnen, können gar nicht mehr Kindergärtnerinnen werden, weil sie eine Matura machen müssen. Unser Bildungssystem ist komplett verblödet. Also ich würde dort sehr gerne eigentlich politisch aktiv werden, aber eben, es ist immer die Frage...
Ist das die nächste Karriere von Margo?
Ja, welcher Beruf ist es, oder? Und sicher nicht Politiker, also... Weil du hast, ich bewundere Politiker so sehr, wie ich Politiker angreife, bewundere ich es auch. Ich meine, der Ueli Maurer, egal was er macht, er hat 50% mal dagegen an, weil er SVP ist und der Ueli Maurer. Aber der Ueli Maurer macht sehr gute Sachen. Und ich meine, abgesehen davon, der Ueli Maurer hat auch, also das VBS hat die Güsin Kara, also unsere Drehbuchautorin, auch Tor aufgemacht und sie können hineinschauen, wie weg. Also es ist also nicht so, dass VBS gar nichts gemacht hätte. Aber es wird medial immer so ein bisschen erzählt. Und ich will nicht Politiker sein, das ist eine schwierige Sache.
Obwohl du ja auch polarisierst wie Politiker. Du hast Kinder angesprochen. Man hat bei dir das Gefühl, du bist ein leidenschaftlicher Vater. Deine Kinder aus erster Ehe, der Niki und Mia, aber noch klein sind, dort hast du so richtig abgehoben auch mit der Karriere. Du bist in Deutschland, hast in der Woche schon mit Anke Engelke moderiert. Und deine Schwester hat dir dort, glaub, mal gesagt, wenn du so weitermachst, wirst du zum Arschloch.
Ja.
Warum hat sie dir das müssen sagen?
Ja, das ist ganz wichtig, eben. Darum ich sage, Familien ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt, weil es gibt niemanden innerhalb von einem Verbund, der so ehrlich kann reden. Also bei uns ist das auf jeden Fall so. Ja, ich habe komplett Bodenhaftung verloren. Ich bin komplett auch in Schleuder gekommen. Ich habe auch nicht mehr gewusst, wer ich bin. Ich habe mich beim Zähneputzen auch gemieden, das Spiegelbild anzuschauen. Und ich bin etwa im Flieger gesessen und dachte, ja, wenn der runtergeht, dann ist ein Arschloch weniger auf der Welt. Und das ist eine ganz furchtbare Situation, weil du nicht mehr weißt, wer du bist. Ich habe einen Haufen Sachen über Bord geworfen, wo mich zur damaligen Zeit ausgemacht haben, eine gewisse Treue und ich habe eben, wie gesagt, aber es ist wichtig, dass ich die Zeit für mich können erleben, dass ich das jetzt auch verwerten kann. Aber es ist natürlich für meine Ex-Frau und so ist das nicht lässig gewesen. Und vor allem später, als ich dann getrennt war, auch dann, die Situation, dass du eben nicht mehr im Konstrukt lebst, das ist heftig. Mhm. Und da kommt noch dazu, ich glaube, das sind sich viele Leute nicht bewusst. Also eben, Wehmut, die kommt, auf jeden Fall.
Schlechte Gewissen
kommt. Und du musst dann mit dem auch dann können umgehen. Ich habe das grosse Glück gehabt, dass wir in einer ganz außergewöhnlichen Beziehung das auch wieder haben können so aufpassen.
Wir hatten ja Maya dann, also ich meine, Maya so, und Maya, du haben ein... euch getrennt, genau ja. In dieser Phase. Ich nehme jetzt mal an, da hat man nicht plötzlich eine Freundschaft.
Nein, aber es ist auch wichtig, dass sie mich richtig blöd gefunden hat. Ein halbes Jahr, drei Vierteljahr. Aber irgendwann hat sie mir auch das Vertrauen wieder geschenkt und auch wieder eine Liebe. Und Maya ist sicherlich eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Sie ist eben nicht nur meine Ex-Frau. Also ich finde, Ex-Frau tönt das so blöd. Also sie ist die Mami von unseren Kindern und ist eine tolle Person. Und
Deine Kinder waren in dem Alter, wo jetzt deine kleinen beiden Kinder sind, die ihr euch getrennt habt, werden da auch Erinnerungen wach?
Ja, das ist ganz klar. Also, vor allem, wenn man einmal... Teufel reitet einem immer. Also, ich kann mich ja nicht von mir selber verstecken, aber durch das, dass ich mich kenne und kann besser einschätzen kann, das ist das Schöne an der Lebenserfahrung. Man wäre manchmal froh gewesen, man hätte die schon gehabt. Bin ich mir viel, viel mehr bewusst, was ich habe. Ich bin nicht glücklicher, aber ich bin viel ein zufriedener Mensch geworden. Und ich freue mich über das, was ich habe. Und ich versuche das auch wirklich zu pflegen und zu schützen. Und ich meine, ich habe mich damals getrennt von meiner Frau, schlussendlich. Nicht, weil ich sie nicht mehr gerne hatte, sondern weil ich Schiss hatte, dass ich sie noch mal enttäusche. Das war der Grund. Ich habe mir selber nicht mehr vertraut.
Ich habe ein Interview gelesen aus dieser Zeit. Ihr hattet eine Krise, bevor ihr euch getrennt habt. Ich glaube, ein halbes Jahr auseinander. Sie sind wieder zusammengekommen und hast du gesagt, eins weiss ich todsicher, ich werde diese Frau nie mehr verlassen.
Das ist geschrieben worden in der Schweizer Illustrierten, das weiss ich noch als Titel und das habe ich nie gesagt. Und das ist auch spannend, was zwischendurch erzählt wird. Für mich das schlimmste Erlebnis so im Nachhinein war, wo der Niki mich so als 4,5-5-Jähriger gefragt hat, Papi, du gehst nicht mehr weg. Und ich habe ihn angeschaut und ich wusste jetzt lügen an und sagen, nein, das mache ich nicht, weil das hat gar nicht gestimmt. Ich habe nicht gewusst, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und das ist etwas, was mich natürlich richtig angurkt, auch heute noch. Eben, es gibt einen Haufen Sachen, die mich heute noch begleiten. Aber sie begleiten mich und ich begegne mir gegenüber selber in dieser Zeit sehr mild. Also ich musste sie irgendwann auch vertragen.
Was machst du jetzt anders mit der neuen Familie, mit den zwei neuen Kindern, sage ich, mit den kleinen?
Also neu tönt das so herzig. Ja, ich bin mir, glaube ich, schon bewusster, wie zerbrechlich das alles auch ist. Und ich freue mich über die Verantwortung, die ich tragen darf und über das Vertrauen, das mir geschenkt wird. Ich glaube, das ist eben wahnsinnig wichtig, dass man sich darüber freut. Das ist für mich eben keine Belastung, sondern es ist eine Freude. Und damals bin ich, glaube ich, überfordert gewesen. Es hat mich eben belastet. Ich wollte auch allem gerecht werden. Maya und ich, wir sind so beide so Erfüller gewesen. Wir wollten uns gegenseitig alles erfüllen und nur keine Fehler machen. Heute lebe ich natürlich in einer Situation, da erfüllt man eben nicht mehr alles, sondern man sagt sich ganz klar, schau, dass du immer unabhängig bleibst von mir, aber ich bin für dich da und nimm auch deine eigenen Verantwortungen wahr, deine eigenen, leb deine Träume. Meine Frau würde sagen, ich will auf New York noch einmal studieren. Ich würde sagen, mach's, Christina, gang. Dann organisieren wir uns oft anders.
Aber du bist eigentlich der Beweis, dass es eben auch für Väter sehr schwierig ist, Kind und Karriere zu verbinden.
Oh ja. Das ist eh ein ganzes spezielles Thema. Es hat mich immer geärgert, dass man immer der Frau quasi unterstellt hat, Karriere oder Familie. Das gilt für die Männer auch. Ich meine, ganzen Haufen Topshots beweisen ja immer, sind entweder alle geschieden, haben eine kaputte Familie oder whatever. Nicht jeder. Es gibt Leute, die können damit umgehen oder haben einfach das Glück gehabt, dass sie Frauen haben, die einen Rücken frei haben oder was auch immer. Aber Karriere und Beruf, darum, ich sage meinen Kindern immer, gönnt so lange mal zuerst euch eine Leidenschaften an und Freude an, Begeisterungen, dass ihr dann auch sagt, okay, ich kann aber auch Zeit leben für die Familie, weil da geht so viel Zeit flöten. Mhm. Ich habe wirklich eine Geliebte gehabt. Ich habe mehr bei meinem Beruf gelebt und geliebt wieder daheim. Und das wette ich auch gar nicht mehr. Darum habe ich mir jetzt so, auch über meine Frau, die hat mir Auszeiten verordnet und das ist irrsinnig. Das ist eben starke Persönlichkeit, das heißt, du machst eine Pause.
Kleine Kind oder auch eine neue Frau bedeutet auch wieder eine Verantwortung. Du bist 52, dein Vater ist mit 62, dein Grossvater mit 59 gestorben. Machst du dir Gedanken wegen dem Alter?
Ja, da mache ich mir wirklich Gedanken. Ich wünsche mir ja noch 30 gute Jahre, weil ich meine Kinder wirklich einfach noch so erleben oder mich in meinem Lebensabschnitt von ihnen können verabschieden, dass sie damit umgehen können. Jetzt würde ich es total blöd finden, wenn der Herrgott sich würde entscheiden, dass ich schon kommen soll. Und das hat sicherlich zur Folge, ich habe aufgehört zu rauchen. Ich arbeite auch anderen körperlichen Herausforderungen natürlich, dass ich oft fit bleibe und ihnen auch als Vater kann gerecht werden. Aber natürlich, ich werde älter und ich merke auch, das eine oder andere kommt und ist nicht lustig. Oder? Ich finde, es braucht recht viel Mut, älter zu werden. Ist schön, geistig oder von der Erfahrung her.
Was macht dir denn Angst?
Ja, ich meine, ich habe jetzt eigentlich neu operiert, das muss das andere dann, das muss ich auch noch. Es tut einfach weh und dann kommen irgendwann die Hände, die einschlafen und dieses und das. Und das finde ich schon noch blöd.
Eine deutsche Schauspielerin, Iris Berben, hat einmal gesagt, sie schaue in den Spiegel und sieht eine ältere Frau und fühlt sich aber eigentlich immer noch wie 20. Kannst du das noch empfinden?
Das kann ich insofern noch empfinden, wenn ich zum Beispiel, das habe ich gerade letztens gehabt, habe ich eine Schülerin von mir getroffen, ganz bezaubernde junge Dame, und wir haben miteinander geplaudert und dann haben wir plötzlich so geredet, als wären wir auf dem gleichen Niveau, im gleichen Alter und fahren mit dem Zug ins Tunnel rein und ich schaue so an die Scheiben an und sehe einen alten Mann und bin total verschrocken. Da dachte ich, Jesus Gott, das ist ja nicht der Marco mit 25, sondern es ist ein 52-jähriger älterer Herr. Aber ich habe das auch sehr lustig gefunden. Ich habe ihr das dann auch gesagt. Ich habe gesagt, siehst du, jetzt habe ich so das Gefühl, ich sei voll dabei und voll in deinem Alter. Und auch flirty, total herzig war. Und dann denkst du, Jesus Gott. Aber das ist auch okay und ist auch gut so.
Es hat dich ja scheinbar mal jemand gefragt, Jesus Gott, sind Sie Grossvater geworden, als er dich gesehen hat mit den zwei kleinen Kindern? Hat dich das getroffen?
Ja, das hat mich schon ein bisschen mögen. Aber wie gesagt, man geht davon grauen und ich glaube, das Gotti von den Kindern, die trifft es einmal viel mehr, wenn sie gefragt wird, ob sie Grossmutter sei, weil sie sieht nämlich wirklich gut aus. Aber eben, mit dem muss man leben. Und schön wird sein, dass mich immer Kinder werden begleiten, wenn Mia und der Niki gesund bleiben und auch dann Familien gründen, dann wird das wahrscheinlich in 10, 15 Jahren so sein. Und dann werde ich in dem Turnus von all 10, 15 Jahren immer wieder mit Babys zu tun haben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Warum ist der Familie so wichtig?
Ja, weil schlussendlich der Ort ist, wo wirklich Leben stattfindet, Sozialität. Man muss nicht Sozialist sein, sondern die Sozialität findet in der Familie statt. Und das bedeutet auch wieder, dass man auch aufeinander schaut, Verantwortungen auch muss übernehmen und darf übernehmen. Und das ist eigentlich so die Basis oder der Kern für Demokratie, für alles. Und ich lebe wahnsinnig gerne Familie.
Ich habe vorhin gesagt, dass du ein Mensch bist, der polarisiert. Es ist auch noch spannend, jetzt im Vorfeld von dieser Sendung, ich habe gesagt, ich will dich einladen. Und dann hat es Leute gegeben, gesagt, nein, aber er steht doch für Sauglattismus und da kommt doch wenig Tiefs. Und ich habe gesagt, nein, ich bin überzeugt, dass da eben ein anderer Mensch dahinter ist. Ich weiss es auch. Warum lösest du so vehemente Reaktionen aus?
Will ich unterhalten, will ich Leute zum Lachen bringen. Wir haben die Kultur nicht im angelsächsischen Raum. Im angelsächsischen Raum wird die Form von Unterhaltung, auch in Amerika, wird das ganz anders gepflegt. Also ein Oscar-Verleih ohne einen guten Entertainer, der unterhaltet, lacht und die Leute zum Lachen bringt.
Was bringt dir denn das, wenn du Leute zum Lachen bringst?
Das ist eine ganz tiefe Befriedigung. Das ist, weil ich das Gefühl habe, denen geht es dann gut. Es war für mich auch eine Aufgabe gewesen, wenn ich in der Terrasse bin und ich habe gewusst, vom Bahnhof stehen zwei, drei Kollegen, denen geht es wirklich nicht gut und ich kann sie aufstellen. Das ist ein Auftrag, das ist ganz wichtig. Ich finde überhaupt, man sollte viel mehr Humor durchs Leben gehen. Und schlussendlich, egal in welchem kulturellen Bereich wir uns bewegen, es ist alles, soll unterhalten. Egal, ob es ein schwierig zu lesendes Buch ist, wenn es jemand unterhaltet, weil er ein IQ hat von 105, super, ein anderer kann es dann vielleicht nicht lesen, aber ihn unterhalten. Darum eben.
Wie viel hat es mit Liebe zu tun, wenn du vor ein Publikum stehst und in gewissem Maß auch geliebt wirst und das spürst
das
von denen?
Das ist pure Liebe, das ist wirklich, das ist Liebe, weil man will sich ja ich will ja geliebt werden und ich liebe meine Leute auch. Und wie gesagt, ich zeige mich ganz ehrlich mit allen Facetten und auch mit allen Entgleisungen. Ich tue mich nicht verstellen. Ich nehme Sachen auch. Ich traue mich aus. Ich glaube, wenn man wirklich liebt, traut man Sachen zu sagen, die unangenehm sind. Und darum habe ich das Gefühl, sage ich eigentlich ein recht ehrlicher Mensch.
Also wann hast du das letzte Mal jemandem etwas gesagt, wo du gemerkt hast, dass er jetzt Mut braucht?
Meinem liebsten Freund, Marco Schneider, das ist mein allerliebster Freund, das ist wie ein Bruder für mich, wo ich auch gesagt habe, du, ich will mal in 2015 so einmal meinen Weg gehen, mit meiner Philosophie und nicht von dir an der Hand genommen. Er hat mich 20 Jahre lang betreut.
Und also das ist eigentlich Schluss gemacht?
Ja, nicht Schluss gemacht. Also wir arbeiten trotzdem wieder, aber es gibt so zwei, drei Projekte, die will ich allein machen. Einfach wieder mal allein. Und das hat richtig Mut gebraucht. Aber ich bin mit so viel Das ist mit so viel Liebe auch wieder erwidert worden, wo er, ja, wie ein Vater zu seinem Sohn, er ist ja 10 Jahre älter als ich, und er sagt, hey, weißt du was, ich wünsche dir da viel Glück und ich freue mich für dich, und das schweißt eigentlich noch viel mehr zusammen. Also im Gegenteil, wir haben jetzt wieder Zeit miteinander, mehr privat auch zu leben. Wir gehen wieder Tennis spielen, wir reden über ganz anderes
Zeug. Das ist jetzt natürlich der Idealfall, aber wann hast du das letzte Mal einen Menschen verletzt, wo du wirklich gemerkt hast, das hat jetzt jemand einen Weg gemacht?
Ui, das wüsste ich jetzt im Moment so wirklich nicht. Also nicht bewusst. Ich wüsste es wirklich nicht. Ich weiß es nicht.
Bist du das letzte Mal so richtig, richtig verletzt gewesen?
Oh. Ja, es gibt Sachen, wenn es um meinen Beruf geht und um Projekt geht. Da kann man mich eben genau mit dem Sauglattismus und mir traut dir nichts zu und wir würden dich auch gar nicht unterstützen, weil du eh kein Produzent bist. Da verletzt man mich, weil ich habe in den letzten 30 Jahren nichts anderes als produziert. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich aufgrund von meinen Erfahrungen und aufgrund von dem, was ich mitbringe und auch an Leute und Ideen, wenn das nicht gutiert wird, dann verärgere ich mich brutal.
Hast du manchmal das Gefühl, man versteht dich immer?
Nein, das muss man auch nicht. Ich tue mich ja selber auch teilweise überraschen. Also ich mache immer wieder mal ein Projekt. Ich habe eine Idee jetzt auch wieder zu einer Mockumentary. Also einen sehr günstigen, durchgetrüllten Film, wo ich liebe Monty Python, wo ich so ein bisschen in die Richtung weggehe, wo ich 100% überzeugt bin, da werden ein Haufen Leute auch so, hä, was macht er denn jetzt? Das war entscheide du dich, was bist du jetzt, Kabarettist, Musical-Darsteller, bist du Autor, was bist du, man könnte dich nicht einordnen. Das ist, genau das bin ich. Mhm.
es kommt mir manchmal ein bisschen vor, wie wenn du etwas willst, beweisen willst. Bei Marco Cello ist es ja so, sie haben 7 Jahre gebraucht, bis er wirklich Erfolg hatte. Es gibt irgendwo eine Szene, die ich gelesen habe, wo du am WC-Fenster stehst, um zu schauen, wie viele Leute reinkommen und alle laufen vorbei. Das hat auch etwas masochistisch. Oder? Ein anderer würde sagen, okay, funktioniert nicht. Du bist zum Beispiel auch in die Schauspielschule gegangen, man hat gesagt, zu wenig Humor, hat nicht geklappt und du hast trotzdem jetzt geschafft, Schauspieler zu sein und Film zu machen. Woher kommt denn das, dass du unbedingt beweisen willst, dass es eben doch geht?
Eine Zeit lang war das natürlich Antriebsfeder gewesen, tatsächlich. Das leitet man aber irgendwann dann auch ab, weil es kann nicht sein, dass wir nur immer den anderen beweisen, dass es dann gleich geht. Ich würde aber lügen, wenn ich würde sagen, es spornt mich nicht auch noch irgendwo an. Aber masochistisch bin ich nicht veranlagt, sondern ich glaube, ich habe mich immer selber tierisch überschätzt und auch ich habe mich immer super gefunden. Also ich meine das jetzt nicht negativ, sondern eine grosse Portion Selbstüberzeugung von dem, was ich mache.
Hast du dich auch gern?
Ich mag mich sehr. Ich kann mich in einer Phase nicht mögen, das war zwischen 29 und 35 gewesen. Und sich nicht mehr gern haben, das ist ganz schlimm. Also das finde ich furchtbar. Ich habe mich sehr gern. Also ich muss sagen, ich bin noch nie so zufrieden durch die Welt gegangen, weil ich habe so ein enormes Glück und ich schätze das auch. Ich habe einen tollen Beruf, eine irrsinnige Familie, ich werde gedreht und darf natürlich auch damit leben oder mich auseinandersetzen in einem Interview jetzt wie mit dir, wo Schwächen und Stärken liegen, weil ein Haufen Leute haben die Chance gar nicht, sich auch wieder mal ein bisschen zu Ende fragen, weil ich könnte ja mit Plattitüden antworten, aber das wäre völlig unspannend.
Ich bin froh, machst du es nicht.
Nein.
Was sich aber wieder ein bisschen abzeichnet, habe ich den Eindruck, ist eine gewisse Müdigkeit. Du hast einmal einen Zusammenbruch gehabt, gerade eben auch in dieser Phase, wo du so abgehoben bist, wo du in Deutschland viel Aufträge hast, gleichzeitig in der Schweiz noch auf der Bühne gestanden bist. Jetzt bist du gerade auf Promotionstour für Achtung, fertig, WK, hast deine Show «Humor Sapiens» und siehst ein bisschen müde und kaputt
das
aus.
Stimmt.
Schlitter ist jetzt wieder da mit 180 auf die Wand zu?
Nein, überhaupt nicht. Also im Gegensatz, ich meine, ich hatte davor, bevor ich jetzt das alles gemacht habe, ich noch eine Woche Ferien gehabt. Und jetzt weiss ich, es ist absehbar, in anderthalb Monaten kommen die Weihnachten. Dann am 21. spiele ich meine letzte Vorstellung und dann gehen wir im Januar, Februar gehen wir fort, die ganze Familie.
Also das heisst die ganz mit allen 4 Kindern?
Genau. Nein, also vielleicht besucht mich dann der Niki in Panama, weil Mia geht auf Neuseeland 3 Monate lang. Und ich nehme mir eine Auszeit, schreibe ein neues Programm. Ich werde ein ganz tolles, ein schönes neues Jahr haben. Genau, weil ich eben das nicht mehr will. Also ich weiss, was es bedeutet, wenn der Körper sich verabschiedet und sagt, ich kann das nicht mehr. Und aus dem Grund passiert mir das auch nicht.
Ist das ein Privileg, wenn man sagen kann, ich mache jetzt ein paar Monate frei?
Absolut.
Ich habe gehört, dass du immer wieder Geld eigentlich in neue Projekte steckst und nicht so der bist, der auf die Seite legt.
Das macht meine Frau jetzt.
Ist das ein Problem gewesen?
Ja, natürlich, weil das ist so die Mischung. Einerseits sagst du, ich bin im Gegensatz zu anderen nicht subventioniert, komme aber am meisten auf den Deckel über und will eigentlich nichts anderes machen, weder Projekte anschieben, wo andere auch wieder in ihrem Beruf arbeiten können. Und wenn du natürlich dann so immer so ein bisschen mit dem Hämmerli eins auf die Büchse bekommst, dann ermüdet das. Das sind die Sachen, die mich ermüden. Mich ermüdet der Beruf nicht, mich ermüdet das Arbeiten nicht, sondern das, was mich ermüdet, ist das Mentale. Ich glaube auch, dass ich teilweise körperlich auch zugelegt habe, nebst allen Sachen, die ich habe, weil ich mir einen Panzer zugelegt habe. Ich nehme es natürlich auch viel ruhiger.
Eine Schutzschicht.
Es ist eine Schutzschicht, oder? Aber irgendwann fühlst du dich dann auch nicht mehr so wohl und denkst, ja, jetzt muss ich dann schon ein bisschen schauen. Aber das sind alles so Zeichen.
Wann ziehst du Bremsen, wenn du merkst, jetzt ist es nicht mehr gut?
Wenn ich das Gefühl habe, dass ich keine Freude mehr habe. Aber ich habe bereits schon im Vorfeld 30% weniger Vorstellungen buchen gehabt, damit die Freude bleibt. Aber wenn ich würde jetzt öfter so 150 Vorstellungen, 200 Vorstellungen früher bei Marco Cello Zeiten, dann würde ich könnte es A nicht mehr und B kommt so eine Form von Erschöpfung, wo man keine Lust mehr hat. Und das sollte nie sein, gerade in meinem Beruf nicht. Weil die Leute merken es irgendwann.
Ich weiss etwas von dir, was mich noch überrascht hat, nämlich, dass du jeden Abend bettest. Was bettest?
Ein ganzes kleines Kindergebet. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Schließe meine Äuglein zu, Vater, lass die Engländer ein über mein Bett sein. Amen. Und dann rede ich noch mit dem Herrgott 2-3 Worte. nehme ein bisschen Verbindung auf zu meinem Papi. Und dann wünsche ich mir immer, dass eigentlich meine Großmutter, also die Nonna und meine Nonna und der Papi und die Mami von der Maya, die gestorben ist vor 2 Jahren, dass die oft so ihre Flügel schützend über unsere Familie hebt. Und wünsche das eigentlich auch allen anderen Familien. Wie gesagt, ich habe Menschen gern.
Dein Papi, der Giorgio, der dir sehr nahe gestanden ist, hat die 2 kleinen Kinder gar nicht kennengelernt. Schmerzt das?
Mal erkennt sie. Also ich glaube daran, dass mein Papi mich begleitet und mir auch über die Schulter schaut und auch sehr wohlwollend mich bei dir führt und auch sehr mild ist. Ich glaube, er kennt sie schon, aber natürlich so rational jetzt so im Leben gesehen, hätte ich natürlich wahnsinnig Freude gehabt. Er hätte meine 2 grossen Kinder gesehen, aufwachsen, hat Niki und Mia sehr geliebt und er würde meine Frau kennenlernen, weil auch Christina kennt ihn ja nur von den Erzählungen und die 2 Kleinen hat er auch Freude. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt, dass er ein Teil ist und da ist und von dem her bin ich sehr glücklich.
Der Fokus war mit dem Marco Rima, Schauspieler und Kabarettist. Kritik und Anregungen kann man machen via fokus@srf3.ch. Mein Name ist Anna Meier. Schönen Abend. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.